ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
So, neue Aufnahme ist gestartet.
Super, dann
legen wir los.
Doch, genau.
Mal gucken, ob ich den Satz jetzt zu Ende rauskriege.
Ja.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute Erste-Hilfe-Kasten-Metaphern, also die ganze Gruppe von Metaphern, Vergleiche, Symbole, dieses ganze wunderschöne Formulierungsgedöns und fragen uns, was ist das überhaupt? Kann man das essen? Braucht man das überhaupt? Und wenn ja, wie machen wir das?
Genau, mit Schwerpunkt aber auf Metaphern, oder?
Genau.
Und dann abgrenzend definiert zu Vergleich, Symbol, Allegorie. Darf ich das definieren?
Na gut. Ich wollte zwar den Literaturwissenschaftler raushängen lassen.
Nein, du darfst Symbol und Allegorie definieren.
Na gut.
Weil da weiß ich auch nicht so wirklich was. Ich meine, ich hab letztens kürzlich erst ein Video dazu gesehen, wo erklärt wurde, wie man Symbole richtig verwendet, aber was da jetzt irgendwie der Unterschied zwischen einem Symbol und einer irgendwie durchgezogenen Metapher ist, fand ich jetzt, weil ich weiß nicht, also kam irgendwie, obwohl doch, naja, egal.
Fang einfach mal an. Ich steige dann ein, wenn ich der Meinung bin, ich habe noch was beizutragen.
Genau, also eine Metapher ist eine bildliche Darstellung, und zwar die Beschreibung von etwas durch etwas anderes. Weil wenn du zum Beispiel sagst, der Fuß des Berges, das ist eine Metapher. Oder das Gold ihres Haars, das ist auch eine Metapher. Weil der Berg hat ja keine Füße, ne, sondern der Berg hat auch keine Wurzeln, sondern der Berg fängt irgendwo an. So, aber statt zu sagen, unten am Berg, also statt das zu beschreiben, was da tatsächlich ist, beschreibst du das, was da ist, das unten am Berg, durch etwas anderes, nämlich den Fuß des Berges. So, und der Unterschied zwischen einer Metapher und einem Vergleich ist, dass bei einem Vergleich hat man immer ein Wie, weil da zwei Sachen verglichen werden.
Also, ihr Haar war wie Gold.
Genau, ihr Haar war wie Gold. Der Berg war wie ein Fuß.
Nein. Fuß war wie ein Berg, fände ich.
Der Fuß war wie ein Berg, Rums. Seit wann hinkst denn du? Genau, also Vergleiche sind, wobei verglichen wird. In einer Metapher ist kein Vergleich drin, sondern eine Metapher ist im Grunde eine Behauptung ein Stück weit. So, weil, oder?
Ja, doch, das ist auf jeden Fall richtig. Ich habe mir allerdings sagen lassen, als ich die Folge vorbereitet habe, das wusste ich bis da noch nicht, dass ein bildlicher Vergleich kann auch, oder ein Vergleich als Stilmittel, kann auch mit einem Konjunktiv gebildet werden. Also wenn du zum Beispiel sowas sagst wie, sie sah ihn an, als wäre er der Quizmaster, der die Antwort auf ihre Frage kennen müsste oder so.
Als wäre er,
als könnte sie, als wie? Hätte er, irgendwie sowas. Das zählt man auch zu Vergleich.
Aha.
Ja, Stilistik. Das war mir auch noch nicht klar, aber es macht irgendwo Sinn, weil du vergleichst ihn ja schon, also ne, dieser Satz.
Ja, so, ja,
als wäre er der Quizmaster, der dir jetzt die richtige Antwort verraten muss. Du vergleichst ihn ja schon mit irgendwas. Von der einmal
das gefunden. Stimmt. Das stimmt. Ja, jetzt, ja.
Mhm. Na, aber ja, wie gesagt, prinzipiell Metaphern ist halt das Gold ihres Haars, und ein Vergleich ist halt, ihr Haar glänzte wie Gold. Das ist halt so, als würde, ne, bei dem einen setzt du das eine mit dem anderen gleich und bei dem anderen vergleichst du es einfach nur.
Genau, und ihr goldenes Haar ist einfach nur ein Adjektiv.
Genau, das gibt es auch noch.
Ja.
Weil Dinge sind kompliziert.
Genau.
So, dann haben wir die Symbole und die Allegorien. Das ist prinzipiell, funktioniert das genau gleich, weswegen das von der Abgrenzung manchmal etwas schwierig ist. Ein Symbol zum Beispiel ist sowas wie ein Grabstein, der für den Tod steht.
Mhm.
So, also ein fassbares Ding, das für eine abstrakte Idee steht.
Also
eine Allegorie tut eigentlich genau dasselbe, ist aber öfter eine Person. Aha. Also wenn wir jetzt zum Beispiel beim Tod bleiben würden, wäre der Sensenmann zum Beispiel die Allegorie für den Tod.
Aha.
Und also das ist so die... na, das ist so die literaturwissenschaftliche Feinheit daran. Sagen wir mal, nehmen wir mal was anderes als den Tod, wo es nicht ganz so einfach ist, weil prinzipiell wird, hat er auch gesagt, dass die Allegorie muss tatsächlich auch mit dem, mit der dargebotenen Idee in irgendeiner Form was zu tun haben. Also so ein Sensenmann hat ja so eine Sense und damit wird was abgesenst und das ist ja schon wie irgendwas umbringen. Und so die Göttin Athena für Weisheit zu nehmen, ist aber auch eine Allegorie. Und da, finde ich, ist es dann ein bisschen weit hergeholt zu sagen, das muss halt mit der dargebotenen Idee irgendwas zu tun haben, weil außer, dass die Griechen uns diese Assoziation irgendwann mal vorgegeben haben in einem kulturellen Gedächtnismoment, hat jetzt so eine Frauengestalt mit Schild und Speer...
Naja, ich meine, es wäre so,
Weisheit zu tun.
Es wäre so, wenn Athena besonders weise ist, aber das ist sie ja auch nicht, weil bei der Sache mit dem Apfel lässt sie sich ja auch irgendwie in diesen beknackten Disput reinziehen, wo ich mir so dachte, und das soll die Göttin der Weisheit sein.
Ja, ne, aber prinzipiell, also Symbole sind halt einfach, sagen wir jetzt einfach mal, unbelebte, aber ne, fassbare Dinge, die tatsächlich eine abstrakte Idee verkörpern können oder sollen. Na, wie zum Beispiel die Rose, die für Liebe steht und bla, halt solche Geschichten. Zu den Klischees kommen wir gleich noch. Und ja, man versucht das dann halt abzusetzen zu der Allegorie, weil die Allegorie halt öfter, aber auch da natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, bla bla bla, eine Person, also eine Person beinhaltet, um halt noch eine größere Ebene der persönlichen Verbindung herzustellen, weil du hast nicht einfach nur ein Ding, das eine Idee verkörpert, sondern du hast eine Personifizierung, eine Idee.
Wobei eine Allegorie ja auch eine ganze Story sein kann, weil man ja irgendwie Tolkien seinerzeit damit getriezt hat, dass man ihn fragte, ob nicht Herr der Ringe eine Allegorie auf den Ersten Weltkrieg wäre.
Ja, ja, ja. Wie gesagt, auch in der Literaturwissenschaft habe ich verschiedene Ansätze gehört und gelesen, das irgendwie auseinanderzuhalten, weil, wie gesagt, prinzipiell geht es immer um dasselbe. Es geht immer darum, dass etwas Fassbares, was man sehen, verstehen und nachvollziehen kann, etwas Abstraktes darstellen soll.
Wobei ja der Erste Weltkrieg schon auch ziemlich konkret und fassbar war.
Von daher wäre das jetzt insofern da für mich die Frage, meinst du nicht irgendwie, es ist halt irgendwie inspiriert von der Idee eines globalen Konflikts oder so.
Naja, es ist halt auch wieder die Übersetzung von etwas in etwas anderes.
Ja.
Also klar. Wobei Tolkien gesagt hat, nein, Allegorie ist was für Babys, geh mir weg mit Allegorie. Und von daher wollen wir jetzt mal nicht sagen, dass der Herr der Ringe eine Allegorie auf den Ersten Weltkrieg ist.
Ja.
Genau.
Ich frage mich, ob das so ein Game of Thrones-Moment ist, so von wegen so, Themen sind nur was für Aufsätze von Sechsklässlern, aber...
Naja, ich meine, wenn er es nicht so gemeint hat, so zumindest bewusst, wollen wir ihm ja jetzt nicht die Deutungshoheit über sein Werk wegnehmen.
Nein, um Gottes Willen.
Genau, ich habe noch eine Frage zum Symbol.
Kannst du beantworten.
Ein Symbol, naja, ich greife jetzt nochmal auf das eben erwähnte Video von Shailen Bishop zurück, die mir auch schon mal erklärt hat, was denn jetzt ein Symbol ist und wie man damit arbeitet. Und ich denke, das ist eine sinnvolle Ergänzung noch zu dem Thema, auch wenn vielleicht ein bisschen zu advanced für einen Erste-Hilfe-Kasten, aber whatever. Dass nämlich alles im Grunde ein Symbol sein kann. Und ein Grabstein muss nicht unbedingt immer ein Symbol für den Tod sein, sondern kann zum Beispiel auch ein Symbol für die Befreiung von einem bösen Menschen, der da jetzt gestorben ist und die Person, die irgendwie von dem immer unterm Daumen gehalten wurde und getriezt wurde und misshandelt wurde, ist jetzt frei. Und damit steht dann dieser Grabstein für die Freiheit. Allerdings wird ein Symbol dadurch mit Bedeutung gefüllt, weil das etwas ein Symbol ist, bedeutet ja, es ist, du siehst es an und siehst nicht nur das Ding, sondern siehst noch ganz viel Konnotation darum. die dann spezifisch ist für zum Beispiel diese Geschichte, in der du den Grabstein als Symbol für die für Befreiung verwenden willst. Und diese Konnotation, die das bekommt, diese zusätzliche Bedeutung, die diesem Grabstein gegeben wird, passiert nicht oder passiert idealerweise nicht, indem du dann hingehst und sagst, und sie sah diesen Grabstein an und für sie bedeutete er Freiheit, daraus wird dann, das macht da kein Symbol draus, sondern das ist dann halt so, ja, hier, guck mal, bladibla und Erklärung, sondern es wird ein Symbol, wenn ein Grabstein immer wieder eine Rolle spielt, wenn sie über ihre Freiheit nachdenkt und wenn sie sich frei fühlt, wenn sie reflektiert und diese Sache. Das heißt, das ist sozusagen was, das Symbol ist sozusagen etwas, das immer im selben Frame existiert mit diesem Freiheitsgefühl. Und so, dass auch in Momenten, in denen es jetzt nicht so explizit darum geht, weil da sind Symbole dann nämlich ganz nett, für, wenn man das unbedingt will, dass man sagen kann, so, es geht in dieser Szene eigentlich gar nicht so wirklich um Freiheit, aber sie kommen an diesem Friedhof vorbei und wir wissen, dass Friedhof, dass Grabsteine für Freiheit stehen. Das heißt, ist in diesem Gespräch vielleicht etwas drin, das mit Freiheit zu tun hat. So, aber ne, es ist halt daher dahingehend advanced, dass man halt irgendwie gucken muss, okay, wie mache ich das jetzt? Und den Ratschlag hat Shailen gegeben, den finde ich auch sehr gut, ist nicht zu sagen, okay, was nehme ich denn jetzt als Symbol für dieses, jenes, welches? Sondern ich schreibe erstmal nur und dann gucke ich und sehe, okay, ist da irgendwas drin, sowieso schon drin angelegt, das immer wieder auftaucht? Weil ich meine, ne, wenn man über bestimmte Dinge nachdenkt, dann geht man vielleicht, man geht irgendwie ans Fenster, um rauszugucken, um nachzudenken. Oder man geht auf den Friedhof, um halt sich lebendig zu fühlen, weil die Person, die einen immer runtergemacht hat, ist tot und so. Und dass dann von alleine schon dieses Symbol entsteht, dadurch, dass es einfach mit den, eines der Dinge ist, die mit diesem Gefühl zu tun haben für dich, für den Charakter selber. Das heißt, so ein Symbol ist einfacher zu finden in der Gefühlswelt und in den instinktiven Handlungen und der den Konnotationen, dem Bedeutungshorizont des Charakters.
So. Ja, da haben wir ja auch in der Folge über Themen und sowas schon drüber gesprochen, dass man sowas halt durchaus auch erst dann finden kann oder drüber nachdenken kann, wenn man die Rohfassung quasi schon fertig hat. Genau. Um das dann halt noch, wenn man das möchte, noch so ein bisschen rauszustellen. Ich hatte im Internet hatte ich als Beispiel für Symbole auch zum Beispiel das Herz gefunden, das ja auch für Liebe steht und bla. Ich fand das halt insofern ganz lustig, weil meine erste Assoziation war halt das verräterische Herz. Und in der Geschichte ist es halt auch so, da steht das Herz halt nicht für Liebe, sondern für das Ding, was halt die Schuld des Protagonisten symbolisiert und ihn halt langsam wahnsinnig macht. Also man muss sich da auch nicht eingeengt fühlen. Man kann das halt prinzipiell frei assoziieren, was das jetzt in dieser Geschichte für diesen einen Protagonisten, den man da hat, bedeutet, wenn man sich das angucken will, es gibt ein relativ gutes Video zu Parasite, also dem Film, der jetzt den Oscar auch gewonnen hat, von Lessons from a Screenplay. Das ist zwar natürlich nicht dasselbe, weil es da halt darum geht, wie das halt im Filmischen umgesetzt wird und Filmsprache ist halt eine etwas andere als, ne, bla. Aber da kann man sich das halt auch nochmal angucken, wie man das halt in Filmsprache so ein Symbol behandelt. In dem Fall ist es, glaube ich, irgendwie ein Glücksbringer, irgendwie ein Felsklumpen, der aber in diesem Zusammenhang halt als Glücksbringer verschenkt wird, um dem Beschenkten halt irgendwie Reichtum und Wohlstand zu bringen. Und das ist insofern halt für die Figur in dem Film signifikant, weil sich halt quasi deren ganzes Dasein darum dreht, halt reich zu werden oder ihre, ne, soziale Stellung zu verbessern. Und deswegen entwickelt dieser Felsklumpen, der ja an sich einfach nur ein Felsklumpen ist, entwickelt halt eine Signifikanz als Symbol für Aufstieg und sozialen Aufstieg und ne, die Hoffnungen auf mehr Reichtum und Wohlstand, die er ansonsten nicht hätte. Aber das passiert halt auch nicht an einer Stelle, so an dem Gespräch, wo das Ding halt verschenkt wird. So, hier, ich hoffe, der bringt dir Wohlstand. Sondern das ist halt tatsächlich in vielen verschiedenen kleinen Punkten, wird dieser Felsbrocken immer mal wieder gezeigt.
Genau, und so nach und nach mit Bedeutung aufgeladen.
Genau, nach und nach mit Bedeutung aufgeladen.
Wie so ein Luftballon, den man immer so ein bisschen reibt und dann nochmal reibt und irgendwann bleibt er an der Decke hängen.
Und spätestens, wenn wir ihn halt 3-4 Mal gesehen haben, in dieser Verbindung kann man dann natürlich den Vorteil daraus ziehen oder den Nutzen daraus ziehen, dass man dann, wenn man das vorher aufgeladen hat mit dieser Bedeutung, so der Stein wird halt als Glücksbringer gehortet und gehütet und ne, umsorgt quasi, weil man halt irgendwie diese abergläubische Bedeutung da reinlegt. Und dann verbrennt er fast, weil die Wohnung abbrennt und dann muss man ihn retten. Und ne, dann ist er halt irgendwie ganz dreckig und verschmutzt, was halt irgendwie dann auch zeigt, so okay, jetzt ist es mit unserem sozialen Abstieg erstmal wieder nach unten gegangen und bla. Dann kann man, wenn man halt diesen ganzen Aufwand betrieben hat, dieses Ding, was eigentlich nur ein Ding ist, das gar nichts tut an sich, und für jede andere Geschichte halt völlig ohne Bedeutung wäre, weil es einfach nur ein blöder Felsbrocken ist, am Ende halt auf so, ne, am Ende auf so einem schön lackierten Deko-Tischchen zeigen und dieses Bild an sich bedeutet dann halt irgendwas oder hat halt die Bedeutung so, jetzt sind wir da angekommen, wo wir hinwollten. Weil jetzt halt dieser tolle Stein, der halt zum Symbol für unseren sozialen Aufstieg geworden ist, jetzt halt in dieser wunderschönen Umgebung auf diesem geschnitzten Lackregal steht und bla. Das ist aber was, das muss man durch die ganze Story so ein bisschen craften. Das geht so ein bisschen über die Metapher- und Vergleichsebene hinaus, weil Metaphern und Vergleiche sind ja eher so was, was man auf der Formulierungsebene halt macht, was, ne, was halt so zum Formulierungshandwerk.
Auch Atmosphäre wird gern mit Metaphern. Metaphern können sehr atmosphärisch sein.
Genau.
So, also die letzte Folge, da ging es um, ne, war die letzte Folge, oder? Nee,
ja,
vorletzte.
Ja.
Auf jeden Fall, ne, haben wir über Atmosphäre gesprochen.
Genau.
Genau. Ich wollte noch ganz kurz, falls du fertig bist.
Ja.
Okay, weil ich dich unterbrochen hatte.
Nein, das war halt nur so für mich jetzt, ne? Also weil wenn man über Metaphern und Vergleiche spricht, dann ist man halt eher auf so einer Zeilenebene, auf so einer Formulierungsebene und so ein Symbol kannst du halt nicht einfach nur mal in einer Zeile unterbringen. Das ist dann halt eher schon so Storytelling, Konzeptkunst quasi. Die muss man dann halt irgendwie so ein bisschen weiterverfolgen. Das war der einzige Punkt, den ich machen wollte.
Okay, ja, was ich noch ergänzen wollte, ist, dass Symbol natürlich auch dann schön ist, wenn die Sache für unterschiedliche Charaktere unterschiedliche Bedeutungen hat. Weil jetzt das Beispiel Grabstein für die Person, die sich irgendwie befreit fühlt, steht ja dann für Freiheit, aber zum Beispiel für, weiß ich nicht, die Geliebte, die eigentlich nur die positiven, angenehmen Seiten dieser Person erlebt hat, steht ja irgendwie für einen schrecklichen Verlust. Und wenn sie sich dann am Grabstein begegnen, kollidieren diese Dinge und was weiß ich was. Das ist halt auch sehr schön, weil es zum einen zeigt, dass Bedeutung von Gegenständen etwas ist, das wir Menschen kreieren. Und ja, das ist die eine Seite. Mir fällt keine andere sein, aber das ist die Seite. Und das finde ich nett. Und damit arbeite ich auch in meiner Geschichte sehr gerne, dass Dinge und Worte und irgendwie Sachen für Leute fundamental unterschiedliche Bedeutungen haben, die aus ihrer Lebensgeschichte raus erwachsen sind und so, weil das auch nochmal so zeigt, dass so jeder in seiner eigenen Welt lebt und das irgendwie nur so gewisse Berührungspunkte. Egal. Braucht eine Geschichte Metaphern? Wenn ja, wann?
Ja, also im Großen und Ganzen würde ich denken, aus dieser ganzen Aufzählung, die wir jetzt eben so hatten, würde ich Symbole und Allegorien schon mal sowieso eher für optional halten als Metaphern und Vergleiche. Das ergibt sich für mich schon daraus, dass wir eben darüber gesprochen haben, dass man nach so einem Symbol auch nachträglich erst suchen kann. Ich würde jetzt denken, wenn man halt eine Geschichte geschrieben hat, wo sich sowas gerade einfach nicht anbietet oder nicht organisch irgendwie entstanden ist, dann ist das auch nicht schlimm. Bei Metaphern und Vergleichen, wie du halt schon richtig gesagt hast, die sind halt für die Atmosphäre ab und zu schon sehr wichtig. Ich meine, gut, ich habe gerade erst ein Buch gelesen, das war quasi ein niedergeschriebener Actionfilm. Also wirklich, es explodieren ständig Dinge. Wir haben halt minimale Charakter-Arcs oder so, weil es halt nur darum geht, das ist der Charakter. Wir kriegen im ersten Kapitel so einen Infodump über die Backstory, damit wir wissen, wer das ist. Und dann ging es halt 300 Seiten nur noch darum, wie sie halt diese Situation überleben. Punkt, aus, Ende, fertig. Das war jetzt nicht langweilig in dem Sinne. Man konnte das halt ganz nett runterlesen. Aber es war halt auf dem Entertainment- und Atmosphäre-Level wie Stirb langsam. Also ich liebe Stirb langsam. Ne? Actionfilme, Filme, in denen viele Sachen explodieren. Prinzipiell gucke ich sowas ganz gern. Aber es sind jetzt halt keine atmosphärischen Meisterwerke. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Ne, von daher würde ich halt schon denken, in so einem Gesamtkontext wäre ich der Meinung, dass ich schon Metaphern und Vergleiche für wichtig halte, einfach um so ein bisschen von dem reinen, was gerade passiert, wegzukommen, um halt so ein bisschen auch mit Sprache zu spielen, um das Ganze so ein bisschen interessanter zu gestalten.
Ja, Metaphern geben ja auch Farbe einer Geschichte, weil wenn zwei Leute in einen Raum reinkommen und da steht ein grüner Tisch und ein gelber Stuhl und die Wände sind blau und auf dem Tisch steht eine Pflanze, dann, wenn man das ohne Metaphern und ohne Vergleiche und ohne Adjektive und sowas macht, dann hat man ja dieselbe, also ne, nicht ohne Adjektive, weil blau, gelb, grün sind ja auch Adjektive, aber ohne metaphorische Farbe beschreiben beide Charaktere den Raum gleich. Während, wenn der eine Charakter reinkommt und sagt, der Tisch war kotzegrün und die Wände irgendwie blau, cyanotisch blau, ist das was ganz anderes, als wenn ein Charakter reinkommt und sagt, der Tisch, ein grasgrüner Tisch, grasgrün, ist grasgrün eine Metapher oder ist das immer noch nur ein Adjektiv?
Weiß nicht. Ein Tisch wie eine Sommerwiese, keine Ahnung.
Vergleich.
Ja, ist ein Vergleich. Aber ich benutze Metapher. Tatsächlich mehr Vergleiche als Metaphern im praktischen Alltagsschreiben. Aber ne, ich wollte jetzt irgendwas finden, was halt einen Punkt genau klarer macht, dass das halt eine angenehme Assoziation erzeugen soll.
Ein Sommerwiesentisch mit schön Wetter, Himmel, Wänden drumrum. Ist halt nochmal was, ne, das sagt nochmal was ganz anderes aus über diesen Raum. Und so könnte man dann halt über die Metaphern, die verwendet werden und über die Art und Weise, wie weit halt was beschrieben wird, kann man Charaktere voneinander unterscheiden. Und auch dadurch, dass ein Charakter viele Metaphern verwendet, ein Charakter weniger Metaphern verwendet, es gibt dann dieses schöne Sache, dass irgendwie jemand verwendet nur Kochvergleiche. Alles hat was mit Kochen zu tun und das ist dann irgendwie so ein Charakter-Quirk. Oder, ne, also die Metaphern, so die Vergleiche, eine Metapher ist ja, ich sehe etwas in etwas anderem. Also ich sehe in ihrem blonden Haar, sehe ich Gold, etwas Wertvolles, etwas Glänzendes, etwas Schönes, etwas, aus dem man Schmuck machen kann, das begehrt ist und so. Oder ob ich sage, sie hat Haare wie Stroh. Das ist dann wieder so eher negativ, irgendwie so langweilig, zottlig, wertlos. Das heißt, welche Metaphern ich verwende, zeigt, welchen Wert und welche Bedeutung die Dinge auch für mich haben. Weil ich sehe blondes Haar, ich denke Gold, oder ich sehe blondes Haar, ich denke Stroh. sind verschiedene Dinge. Das heißt, das ist so eine recht einfache Möglichkeit auch, um Charaktere von ihrer Sprache her zu unterscheiden. Weil es schon eine wichtige Sache ist, dass man Charaktere voneinander unterscheiden kann, weil sonst hat man das Gefühl, man redet nur mit dem Autor und der setzt sich halt irgendwie immer einen unterschiedlichen Hut auf. Das war in von Scott Sigler, wie hieß das, Infection von Scott Sigler, da haben alle gleich gesprochen. Der Ex-Rugby-Spieler, der CIA-Mann, selbst der Präsident der Vereinigten Staaten hat genau gleich gesprochen. Die Virologin, alle haben so gesprochen wie der Autor. Und da hat man dann halt irgendwann nicht mehr das Gefühl, dass da noch Charaktere sind. Weil das alles, es sind ja nicht, Menschen sind nicht alle gleich. Und sich zu überlegen, okay, welchen Metaphernraum hat dieser Charakter und auch die Stimmung, in der man ist, ändert ja auch die Metaphern. Ne? Weil wenn es dir gerade scheiße geht, dann siehst du die Welt anders, als wenn es dir gut geht. Das heißt, Metaphern sind auch eine wertvolle Möglichkeit, um Stimmung zu zeigen, ohne sagen zu müssen, dass jemand traurig ist. Direkt. Ich meine, das kann man auch über das Verhalten zeigen, also dass jemand sich irgendwie fallen lässt und den Kopf in die Hände stützt und und so. Aber eben über die Art und Weise, wie die Welt wahrgenommen wird, kann man das auch nochmal zeigen. Und da sind Metaphern halt auch wertvoll. Also ich würde sagen, eine Geschichte braucht auf jeden Fall Metaphern, wenn sie lebendige Charaktere, eine lebendige Welt und lebendige Atmosphäre zeigen will. Weil, ne, über Atmosphäre hatten wir jetzt erst eine ganze Folge gesprochen, aber da geht's halt, ist halt auch darum, wie beschreibst du die Dinge und welche Worte findest du dafür, dass die Stimmung, die da drin ist, überträgt sich dann idealerweise auch so auf die Leserschaft. Das heißt, wenn du Metaphern verwendest, die viel so mit eingeengt sein und Kälte und Isolation und Unwohlsein zu tun haben, dann färbt das auf die Leserschaft ab und die kriegt dann dieses Gefühl auch mit und kommt in dieses Gefühl rein. Während wenn du Metaphern verwendest, die für Wärme und schön und sicher und wohlig und man selber sein können, die dafür stehen, dann kommt bei der Leserschaft auch eher so ein Gefühl rüber. Ja.
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 Dann sag uns doch mal was zu Klischees. Weil das wäre jetzt, wir haben jetzt gerade sehr lang und breit darüber gesprochen, dass wir eigentlich Metaphern und Vergleiche total wichtig finden. Jetzt haben wir ja die nächsten zwei Punkte, das sind Klischees und dann, ne, was, wie viel ist zu viel? Das wären ja dann für mich so die beiden Einschränkungen. Das ist total wichtig, aber.
Es ist total wichtig, aber genau. Es gibt halt ganz, ganz klassische Metaphern, die irgendwie geflügelte Worte sind, wie der Fuß des Berges und das Gold ihres Haars und Augen, na, das wäre jetzt wieder ein Vergleich, aber Augen wie der Ozean oder wie der Himmel und so und wie halt auch das Herz als Symbol für Liebe steht und der Tod oft allegorisch als Sensemann dargestellt wird, gibt es halt so kulturelle Standards, sag ich jetzt mal, die halt jeder kennt und die wir auch irgendwie so normale Menschen dann im Alltag schon mal verwenden. Also jetzt Leute, die nicht Schriftsteller sind, Leute, die sich nichts groß auf ihre Sache, ihr Zeug einbilden, ne? Weil, ne, Arschloch sagt man gern mal zu einem Menschen, das ist auch eine Metapher. Der ist ein Arschloch. Damit will man nicht aussagen, dass diese Person nur aus ihrer Rosette besteht, sondern das ist eine Metapher.
Man will damit ausdrücken, dass da nur Scheiße rauskommt.
Genau, man will damit ausdrücken, dass da nur Scheiße und heiße, stinkende Luft rauskommt. Und ja, ne? So. Und davon gibt es halt welche, die fallen vielleicht schon gar nicht mehr als Metapher auf.
Also nee, ich glaube, der Fuß des Berges wäre halt so ein Beispiel dafür. Das sind halt stehende Begriffe, die inzwischen einfach so fest in unserer Sprache zumindest verankert sind, dass da keiner mehr zweimal drüber nachdenkt.
Genau, und also es gibt halt auch Sachen wie, ich meine, der Fuß des Berges und sowas, ich glaube, das würde noch als Metapher auffallen, weil das irgendwie so länger ist und man dann mehr Zeit hat zu bemerken, dass das irgendwie was ist, während wenn man sagt, Arschloch oder Pappnase oder Esel oder Witzfigur oder sowas, das sind ja auch alles Metaphern. Warum ich jetzt bei den Beleidigungen bin, weiß ich nicht.
Weil es einfach Spaß macht.
Weil es Spaß macht. Genau, aber bei denen fällt das einfach weniger auf. Und die, würde ich dann sagen, ist es dann auch nicht so problematisch, die zu verwenden. Aber, ne, und jetzt finde mal noch ein anderes Beispiel als der Fuß des Berges und das Gold ihres Haars. Schäfchenwolken. Gewitterstimmung und sowas, das sind halt Dinge, die das ist schon so ein bisschen ausgelatscht.
Da es steckt ist nicht ausgelatscht mehr. Und man klingt halt auch sehr schnell wie so, also ne, gerade wenn man das halt für Personenbeschreibungen benutzt, halt ihr Goldhaar und ihre Rosenwangen und bla. Das klingt halt irgendwie schnell wie ein Retelling von Schneewittchen oder als hättest du das da abgeschrieben.
Ja, und es ist halt, die Farbe fällt halt raus. Weil das ist halt einfach irgendwann abgedroschen. Das ist auch eine Metapher. Abgedroschen, das heißt, ne, abgedroschen, das kommt, wenn das Getreide geerntet war, dann wurde da mit dem Dreschflegel draufgeschlagen und irgendwann war kein Korn mehr drin, dann war das abgedroschen. Das heißt, sind dann nur noch die Stängel, das hat keinen Nährwert mehr. Das braucht man nicht mehr, da ist alles, was man haben wollte, ist da schon raus. Und da ist es halt dann zu gucken, dass man vielleicht noch was anderes findet, das ja eben spezifischer für die Charaktere ist und spezifischer für die Situation als jetzt die Metapher, die jeder verwendet. Wobei, ich würde sagen, abgedroschen kommt auch schon nicht mehr als Metapher drüber. Ich glaube, da ist so dieses so wie das Uncanny Valley, gibt es so bei Metaphern und Klischees so ein Useless Valley, dass, ne, du benutzt was, wenn es ganz neu ist, dann kommt es in den Sprachgebrauch, dann wird es irgendwie so ein bisschen nutzlos, weil abgedroschen und tot. Und dann ist es aber irgendwann wieder so häufig verwendet, dass es gar nicht mehr als Metapher wahrgenommen wird und man es wieder problemlos verwenden kann. Das heißt, ja, mal so drüber nachdenken, was sind denn eigentlich alles Metaphern so in der Alltagssprache? Und da wird man überrascht sein, wo man alles Sachen mit etwas anderem beschreibt als das, was sie sind. Aber ja, weil so Sachen, wo man echt überrascht ist, dass es eine Metapher ist, die kann man, glaube ich, problemlos wieder verwenden. Aber die halt noch so auffallen und die rausstechen und man kennt es aber. Das würde ich sagen, sind dann eher so klischeehafte Metaphern, die für die Geschichte auch das halt das Gegenteil bewirken, weil Metaphern sollen das spürbar und lebendig und bunt und atmosphärisch machen und diese Metaphern im Useless Valley haben aber genau den gegenteiligen Effekt, würde ich sagen.
Ja, es macht es halt so ein bisschen generischer und das sollte es halt eigentlich nicht, also ne, wenn man halt einfach nur irgendwie was reproduziert, was man woanders gelesen hat, weil man dachte, boah, das klingt aber total super, dann macht man so ein bisschen den Effekt auch wieder kaputt, weil solange es halt keine spezifische Bedeutung für diese Situation, diesen Charakter hat oder diese Geschichte hat, klingt es dann halt ja wie was du irgendwo abgeschrieben hast, was aber dann nicht den Eindruck hinterlässt, den du gerne wolltest. Mal ganz davon abgesehen, wie gesagt, bei mir ist es auch so, ich lese gerne Texte, in denen halt Dinge auch mal mit überraschenden Assoziationen und Bildern beschrieben werden. Und am schönsten ist es dann, wenn es aber trotzdem mir genau vermittelt, was gemeint ist.
Ja.
Das ist ein bisschen schwierig und da muss man vielleicht ein bisschen so ein bisschen brainstormen. Da kommen wir gleich zu, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf und so. Aber es ist halt schön, wenn man halt eine Formulierung liest und man halt so kurz stutzt und sich denkt, ah ja, das ist ja spannend.
ich denke mir auch, ist, also was mir sehr dabei hilft, so Metaphern, Vergleiche und sowas zu finden, dass das wirklich passt und das auch, ne, in Anführungszeichen originell ist, weil ich meine, Metaphern funktionieren dann, wenn sie etwas widerspiegeln, das wir alle kennen und das wir alle nachvollziehen können. Und wenn wir das alle kennen und alle nachvollziehen können, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass schon mal jemand anderes diese Worte verwendet hat, um das irgendwie so zu zeigen. Aber was mir sehr hilft, ist, wenn ich wirklich tief in dem Charakter drin bin und in diesem Headspace drin bin und in der Sprachebene, in dem Gefühl, in der Welt dieses Charakters drin bin und die Situation wirklich sehr stark verwurzelt aus in der Perspektive dieses Charakters betrachte, dann kommen die Vergleiche von ganz alleine und die Metaphern, weil ich einfach in der Denke dieses Charakters drin bin und dadurch, dass dieser Charakter jemand anderes ist als ich, kommen halt auch andere Bilder, als sie mir als ich selber kommen würden. Und so, das hilft. Genau, aber ja, mehr dazu im übernächsten Punkt.
Genau. Kommen wir doch da mal zwischendurch kurz dazu, wie viel ist denn zu viel? Ist immer so diese schwierige Frage. Ne? Weil es gibt halt, also prinzipiell, glaube ich, ist so die Bildhaftigkeit deines Erzählstils so ein bisschen deine eigene Sache. Es gibt halt Autoren, die sehr bildhaft erzählen. Sowas lese ich prinzipiell gern, ist aber nicht jedermanns Sache.
Nee,
dann gibt es halt Autoren, die sehr nüchtern erzählen. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Meine persönliche Linie im Sand, was jetzt auch wahrscheinlich wieder ein Symbol ist oder so.
Nein, das ist eine Metapher.
Ist meistens Metaphern und Vergleiche in wörtlicher Rede. Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass ich das nicht seltsam fand, wenn ich es gelesen habe. Weil
es kommt doch auf die Metapher an. Also wenn das sowas ist, dass das eigentlich kaum auffällt und das zum natürlichen Sprachstil passt. Aber so eine überformulierte wörtliche Rede finde ich auch nicht so geil, falls es das ist, was du damit.
Ja, das war halt das, also ne, wenn der Charakter sagt, so ja, morgen erreichen wir den Fuß des Berges, dann ist das okay. Wenn das halt zu dem Sprachstil des Charakters ansonsten passt und zu der Geschichte, in der wir uns befinden.
Aber wenn er sagt, ich sah diese Frau und ihr Goldhaar. Das Gold ihres Haares traf mich ins Herz wie ein Pfeil.
Ja, ja, genau. So,
dann,
das ist so trying too hard. Das ist halt so diese überformulierte wörtliche Rede. Und ja, natürlich ist mir bewusst, dass Leute in Büchern nicht prinzipiell reden müssen wie reale Menschen, weil das ist schwer abzubilden, weil, wie wir auch alleine hier im Podcast sehen, Menschen wiederholen sich ab und zu, unterbrechen sich ab und zu, reden übereinander weg. Und natürlich kann man das alles nicht so darstellen und will es vielleicht auch nicht so realistisch darstellen. Aber die wenigsten Leute reden wie so ein salbadernder Klischeedichter. Und das bringt mich dann meistens eher raus. Also wenn irgendwie ein Charakter total verknallt ist und in seiner Erzählperspektive werden halt irgendwie, aber ne, in dem Erzählungstext, nicht in der wörtlichen Rede, werden halt 95.000 wunderschöne bildhafte Vergleiche angestellt dazu, wie schön sein Angebeteter jetzt ist oder so. Von mir aus. Da ist es dann wirklich so eine persönliche Präferenz und auch so ein bisschen so eine Genrefrage, wie viel da zu viel ist. Aber in der wörtlichen Rede, das ist so mein persönlicher Ausstiegspunkt normalerweise. Wenn zu viele, auch zu spezifische Metaphern, also das, was man im Erzähltext gerade eben machen soll, halt spezifische, ungewöhnliche Metaphern zu finden. Wenn was in der wörtlichen Rede vorkommt, steige ich meistens aus, weil ich mir denke, nee, sorry, so redet kein Mensch.
Ja.
Ist vielleicht maybe just me, aber das ist so mein persönliches Ding.
Ja, ich würde sagen, da ist eine sehr, sehr breite Grauzone drin. Oder vielleicht ist auch, das ist es auch, gibt es da auch nur Grauzone. Weil du hast Rosamunde Pilcher, die total viele Leute super gerne lesen. Dann hast du Camus, den total viele Leute super gerne lesen. Also für die Anzahl und Art der Metaphern gibt es immer Fans. Es gibt Leute, die finden das total toll, wenn du so super ungewöhnliche Metaphern hast und verkopfte Metaphern und irgendwie. Bei mir persönlich kommt sowas halt überhaupt nicht an, weil so, ich finde persönlich, mein persönlicher Geschmack ist so, dass ich mir denke, dass der Text der Geschichte dient. Der Story und dem Plot. Und dass der Text keinen Wert an sich hat, sondern der Text ist das Medium. Also es ist egal, ob du dieses Wortbild mit Ölfarben oder mit Acryl oder mit Wasserfarben malst, es sieht dann anders aus, aber was du betrachtest nachher sind nicht die Farben, sondern das, was aus den Farben du gemacht hast.
Mhm.
Und so sind halt auch die Worte, die du verwendest und die Formulierungen, die du verwendest, sind die Farben, aus denen du etwas machst. Und ich mag es nicht, mich stört es, mich nervt es und bringt es raus, wenn ständig der Text mir als mehr als nur ein Werkzeug ist. Wenn das nicht nur das Auto ist, in dem du ankommst, sondern irgendwie so ein aufgemotzter, flackierter mit Lautsprechern drin und die Musik dröhnt schon irgendwie 3 Kilometer, dann kann ich 3 Kilometer gegen den Wind hören, weil du solche Subwoofer eingebaut hast. So ein Auto will ich nicht. Ich will, dass das ein kleines Elektroauto ist, das man gar nicht hört. Und das irgendwie, wo du gar nicht mitkriegst, dass es ankommt, sondern das ist einfach nur ein Transportvehikel. So möchte ich das und so schreibe ich halt auch. Dass ich zwar es so schreibe, dass man die Charaktere voneinander unterscheiden kann, dass die Sprache stark evozierend ist, dass da also das viele Gefühle ausgelöst wird, aber dass es nicht so ist, dass man das nachher irgendwie zitieren könnte. Weil die Sprache so glatt und eigentlich unterm Radar ist, dass die Bedeutung kommt rüber, aber die einzelnen Worte und der Text an sich fliegt unterm Radar. So.
Ja, was ich auch manchmal schwierig finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, der Autor hatte einfach zu viele Sachen, die er gerne mochte und hat das einfach mal alles in so eine Salatschüssel geworfen.
Mhm.
Ich habe schon Absätze gesehen, ich glaube in einem Video von Jenny Nicholson war das auch mal, du liest einen Absatz und in diesem einen Absatz, der aus vielleicht 6 Sätzen besteht, wird die Hauptfigur mit 4 verschiedenen Dingen verglichen.
Mhm.
So, erst ist sie ein Fokus, der halt oder eine Linse, die halt die Aufmerksamkeit fokussiert, dann ist sie ein Stein, der in einen stillen Teich fällt, dann ist sie noch 3 andere Sachen.
Mhm.
Und dann denke ich mir so, nee, sorry, das ist mir ein bisschen, too much. Nutz doch eins davon.
Mhm.
Und dann kannst du ja von mir aus im Paragraphen weiter in der Beschreibung dich öfter nochmal darauf beziehen. Das geht ja auch. Ne? Du kannst halt einen bildlichen Vergleich oder eine Metapher benutzen und dich dann im Folgenden in der Beschreibung auch nochmal darauf zurückbeziehen.
Mhm.
So der ne, sie ist halt der Stein, der in den stillen Teich fällt und dann hast du halt ein paar Sätze später so, die Wellen des Aufruhrs erreichen jetzt auch die Umstehenden und so, bla bla. Das kannst du ja alles machen, weil das halt dasselbe Bild bedient in meinem Kopf. Das fühlt sich zusammenhängender an, als wenn du mir 5 verschiedene Sachen, die du gerade irgendwie alle gleich gut fandst, in einen Paragraphen wirfst und ich mir dann denke, ja, was ist sie denn jetzt? Ist sie eine Linse? Ist sie ein Stein? Ist sie eine Welle? Ist sie vielleicht ein Vogel? Ist es ein Flugzeug?
Nein, es ist Superwoman. Ja, aber das ist halt auch, für andere Leute mag das wieder wunderbar funktionieren.
Ja.
Von daher, ich würde es jetzt nicht, ne, weil es gibt ja auch so Meinungen über Bücher, die irgendwie, wo so ein bisschen Snobismus mit drin hängt. Dieses, ah, oh, niemals Nackte sagen, das ist naja. Ja auch so eine snobistische Sache, so ein Stück weit und.
Naja, boah, Sätze, die länger als 5 Worte sind, sind überzogen und so, ja.
Genau, und das.
Nee, wie gesagt, deswegen habe ich ja nur gesagt, mir fällt was auf.
Ja.
Es mag ne, ganz viele andere Leute geben, die da einfach drüber weglesen oder die sich denken, das ist egal.
Es ist, wir stellen hier unsere Perspektiven dar. Das sind 2 Perspektiven, die man auf Metaphern und bildreiche Sprache und Stil haben kann. Nur so als Hinweis, das gibt es auch. Aber eben auch als Hinweis, Rosamunde Pilcher ist vielleicht nicht so akademisch hochgelobt wie Albert Camus. Aber sie hat definitiv Erfolg mit ihren Büchern. Und es gibt noch andere Romanzen, die irgendwie und was weiß ich was für Bücher, die super bildreich und für meinen Geschmack überladen schreiben, die aber trotzdem okay sind. Also wir wollen jetzt niemanden dazu bringen, die das, was an Metaphern natürlich und so instinktiv und so aus dem Bauch aus, was euch so zu euch kommt und was euch einfach entspricht, dass ihr da jetzt krampfhaft was dran ändern müsst, weil wir sagen, nee, zu bildreich und nee, zu steril und das gefällt uns nicht, sondern du musst das ja schreiben. Ihr müsst das ja schreiben. Ihr sitzt den ganzen Tag, stundenlang seid ihr damit beschäftigt und müsst das produzieren. Aber es ist halt sinnvoll, sich zu überlegen, was passiert denn mit einem Text, wenn ich das so und so mache? Beziehungsweise, was mache ich überhaupt? Weil zum Teil ist man sich des Stils, den man hat, gar nicht so bewusst. Das passiert mir immer schon mal wieder, dass ich mir feststelle, so, ach, das ist mein Stil. Oh, okay, okay, das ist mein Stil. Okay, das ist mein Stil.
Wäre ja auch eine ganze Folge. Ne? So zu Stil
genau.
Und Brand und so.
Genau, und das ist, vielleicht muss man sich da auch mit abfreunden oder anfreunden oder abfinden, dass das halt der Stil ist und dass man den vielleicht besser nicht so als von der Außenperspektive betrachten sollte, weil da macht man sich nur unglücklich. So, aber es ist halt sinnvoll, darüber nachzudenken und zu reflektieren und zu gucken, weil dann kann man bewusster damit umgehen und es bewusster einsetzen und da Metaphern eben ein super cooles Mittel sind für Charaktere und Atmosphäre und Lebendigkeit und alles, was rüberkommt, ist es super sinnvoll, wenn man effektiv erzählen möchte und gezielt erzählen möchte, sich darüber Gedanken zu machen, wie man selber so instinktiv erstmal Metaphern verwendet und ob man gucken möchte, dass man das noch ein bisschen verändert oder bewusster einfach bewusster macht. So.
Ja, es ist ja auch so eine Sache von Feedback, ne? Wenn man halt, wenn man halt gucken möchte, wenn man jetzt zum Beispiel das Feedback bekäme, ne, das klingt alles noch irgendwie relativ nüchtern oder so, das klingt alles relativ überladen, ist es natürlich auch wichtig, dass man weiß, auf welche Dinge muss ich dann achten.
Das stimmt, ja.
Ne, es ist halt so, wenn ich das ändern oder wenn ich darüber nachdenken will, ob ich das ändern möchte, es ist natürlich völlig legitim, dann zu sagen, nö, ich habe das reflektiert, ich habe darüber nachgedacht, aber ich habe beschlossen, das ist halt einfach mein Stil und mir gefällt das so.
Genau. Ja, um einfach zu diagnostizieren, was Beta-Leser meinen, wenn sie irgendwas kritisieren. Was genau. Sie vielleicht selber nicht so genau pinpointen können, also nicht so genau festlegen können, woher jetzt ihr Eindruck kommt.
Genau. Und wenn, ne, wenn dann halt dein Beta-Leser oder einer deiner Beta-Leser der Meinung ist, so, das ist aber ein total überladener Stil und du bist aber der Meinung, nö, bildreiche Sprache ist halt einfach was, was ich gerne schreibe.
Dann weißt du, dieser Beta-Leser gehört einfach nicht zu deiner Zielgruppe.
Genau. Das ist ja auch wichtig zu wissen.
Ja.
Das ist auch wichtig zu, also zum einen, um zu reflektieren, wie man mit Kritik umgeht, zum anderen, um, ne, Kritikpunkte, die man aufgreifen will, dann auch tatsächlich aufgreifen zu können, weil man die Stellschrauben kennt, an denen man das verändern kann, wenn man das verändern möchte. Aber eben auch, um einfach zu sagen, okay, das könnten Dinge sein, die vielleicht nicht allen gefallen. Also ich meine, es gefällt sowieso nie irgendwas allen, aber
genau.
Ne, das sind halt einfach die Dinge, das könnte mir passieren, dass es da Leute gibt, die das doof finden. Und dann weiß man das schon mal und dann ist das kein Weltuntergang, wenn es dann auch passiert.
Genau.
Weil man weiß, man hat es bewusst gemacht und es ist einem nicht aus Versehen passiert.
So ist das.
Gut, dann lass uns doch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja.
Wie machst du das denn so mit Metaphern? Du hast ja eben schon angedeutet, was du so tust. Von daher fang einfach mal an.
Genau, ja, also ich verwende dadurch, dass ich charaktergetrieben schreibe, ich also in sehr vielen Szenen mich sehr tief im Gefühlsleben von meinen Charakteren befinde, brauche ich viele Metaphern und Vergleiche, weil wie fühlt sich Wut an? Oder wie fühlt sich Traurigkeit an? Wie fühlt sich eine Depression an? Wie würde ich das beschreiben? Das bringt natürlich nichts, wenn ich nur sage, er ist wütend und stampft mit dem Fuß auf oder sie ist deprimiert und sitzt in der Ecke und weint. Da kommt nicht so wirklich viel rüber, sondern ich will Gefühle für die Leserschaft, also etwas sehr Abstraktes und sehr Individuelles für eine Person, die das nur durch Worte kommuniziert kriegt, spürbar machen. Und da brauche ich einfach Metaphern und Vergleiche und eine sehr bildreiche Sprache. Und ich beschreibe halt oft Gefühle als Dinge. Also, das ist eine Leere im Bauch oder wie ein riesiger mit Stacheln gespickter Planet, der irgendwie nur Zentimeter über seinem Kopf hängt. Der Film Melancholia. Den kann ich mir nicht angucken, weil das diese Metapher, dieses gigantischen Planeten, der auf dich zurast, dieses unglaublich große, unaufhaltbare Ende, das irgendwie kommt, das ist zu nah dran, das ist zu akkurat beschrieben, wie sich eine Depression anfühlt. Oder auch Liebe oder Angst, ich gehe viel in den Körper rein und beschreibe, wo sich Dinge im Körper anfühlen, wo man fühlt, dass man, wo fühle ich, dass ich wütend bin? Wo fühle ich, dass ich jemanden liebe? Wo, das ist ja so, ne? Stell dir mal vor, erinnere dich an eine Situation, in der du richtig wütend warst, und das ist so ein Gefühl auf der Haut, das ist so ein Gefühl im Nacken, das ist so ein Gefühl einfach da. Und das zu identifizieren und dann dafür Bilder zu finden. Das hilft sehr gut. Und es ist übrigens so, ich habe das irgendwo in einem Forum, habe ich mal angemerkt, dass es super sinnvoll ist, oder was, in Blogartikel? Irgendwo jedenfalls habe ich erwähnt, dass es total sinnvoll ist, zu gucken, wo wir Gefühle wahrnehmen, weil wir halt wissen, was wir fühlen, weil wir wissen, wie wir uns fühlen, wie sich unser Körper anfühlt. Weil, dass du wütend bist, merkst du ja nicht daran, Beispiel habe ich schon mal verwendet, dass du wütend bist, weißt du nicht, weil dich gerade jemand beleidigt hat, sondern dass du wütend bist, weißt du, weil sich dein Körper in einer bestimmten Art und Weise anfühlt und weil du einen bestimmten Handlungsimpuls hast und bestimmte Gedanken und ein bestimmtes, da kommt dann eine Spannung rein oder kommt eine Entspannung rein oder was ist da. Und es gibt Studien dazu, die sagen, ja, es gibt so eine gewisse Universalität daran, wo man Emotionen im Körper wahrnimmt. Da haben sie eine Studie gemacht und dann so Falschfarbenkarten gemacht, wo fühlt man Wut, wo fühlt man Trauer und so. Und ja, da verwende ich halt sehr viele Metaphern. Und ich achte dabei darauf, das hat Ela schon angemerkt, dass ich so eine kohärente Bildsprache entwickle, die sich durch das Leben eines Charakters zieht, durch das Erleben. Und ich war so ein bisschen so, als du meintest, ja, wie ein Stein, der ins Wasser fällt, weil das ist eine Metapher, die ich kürzlich erst irgendwie verwendet habe, um zu beschreiben, wie es sich anfühlt, als Joanna Louis dann mal kurz anfasst, wie sich das für ihn anfühlt.
Ich habe das auch schon mal verwendet. Das ist halt einfach ein schönes Bild.
Es ist ein super schönes Bild. Es ist ein sehr schönes Bild. Und da kann man dann auch noch mit Adjektiven spielen und das dann einfärben und so. Und es ist super schön. Aber es ist wichtig bei Metaphern, dass die auf einen bestimmten Charakter zutreffen und auf einen bestimmten Charakter zugeschnitten sind und dann eben auch durchgezogen werden. Weil mein Gefühl, mein Erleben und mein die Bildsprache, die, oder wie ich, wenn ich das für selber beschreiben müsste, wie sich Wut für mich anfühlt, würde ich immer wieder bestimmte Worte verwenden und immer wieder bestimmte Vergleiche verwenden. Und jemand, der anders ist als ich, würde das anders beschreiben, hätte einen anderen Fokus oder andere Assoziationen. Und hinzugehen und zu gucken, dass man für einen Charakter die Assoziationen sich klar macht. Welche Assoziationen hat der? Welche Bildsprache hat der? Und das dann wirklich durchziehen und immer wieder darauf zurückgreifen, weil wenn du immer wieder hinspringst und es oder immer hin und her springst und ein Bild nicht durchziehst, dann ist das immer wieder was, erstens was Neues, das die Leserschaft wieder neu verstehen muss, weil so mit eine Metapher, das muss man ja auch erstmal dekodieren, was ist damit gemeint. Und so muss die Leserschaft halt immer wieder neu verstehen, was damit gemeint ist. Es ist aber auch so, dass sich der Charakter dann auf einmal anders ausdrückt und dass sich für den Charakter dann das gleiche Gefühl oder eine vergleichbare Situation plötzlich anders anfühlt und damit das Erleben dieses Charakters anders ist und damit dieser Charakter anders ist. Das heißt, du zerreißt so ein bisschen den Charakter, wenn er das seine Gefühle für seinen Angebeteten, sagen wir, oh, er ist so verliebt und eben er beschreibt, mal beschreibt er ihn, wenn er ihm begegnet, ist das so, oh, da ist Elektrizität in der Luft und so, und beim nächsten Mal beschreibt er, oh, und es ist so entspannend bei ihm zu sein, und beim dritten Mal beschreibt er irgendwie, sind dann Schmetterlinge im Bauch, und beim vierten Mal, und es ist irgendwie jedes Mal was anderes. Ist natürlich, du hast keine Wiederholung drin, weil es ist jedes Mal was anderes. Aber du denkst dir, ist das noch die gleiche Verliebtheit? Weil jetzt fühlt es sich ja auf einmal anders an. Und ist es jetzt irgendwie, hat sich die Beziehung so geändert? Und ne, darüber kann man dann natürlich die Veränderung von Beziehungen und eine Entwicklung beschreiben. Und sagen, dass ich irgendwie, ich habe Louis ein Bild, die in Leere in seinem Bauch, die so zeigt seine Einsamkeit und Sehnsucht zeigt, und diese Leere dehnt sich halt langsam aus und wächst und wird größer und kriegt immer mehr Gewicht, tut immer mehr Dinge, das wie so eine Kreatur, die irgendwie so ein bisschen evolviert und sich entwickelt und irgendwann lernt zu laufen und zu sprechen und dann irgendwann macht sie eine Berufsausbildung und kriegt eine Metapher für die Metapher. Aber das Bild entwickelt sich halt und kriegt unterschiedliche Konnotationen, hat unterschiedlich starke, unterschiedlich schwere, unterschiedlich, ist der Schmerz gleißend, ist er dumpf, ist er dröhnend, ist er reißend, ne? So, das ist immer nur ein Adjektiv für den Schmerz, aber der Schmerz verändert sich halt über die Zeit, über dieses Adjektiv. Kann man mir noch folgen?
Ja, ich bin dir gefolgt.
Gut, okay, also, ne, Metaphern gucke ich, die Emotionen und Gefühle, Körperlichkeit, dann eine kohärente Bildsprache, und mit dieser Bildsprache rumzuspielen, ist halt eine Möglichkeit zu zeigen, wie sich die Gefühlswelt des Charakters entwickelt. Weil es ist ja auch nicht so, dass man sich selber immer darüber bewusst ist, was man irgendwie gerade fühlt, und wie sich Gefühle verändern sich auch zum Teil von alleine. Und wenn man sich in jemanden verliebt, so nach und nach, ist es ja nicht so, dass man irgendwie so denkt, so, und wie verliebt bin ich denn heute? Und was hat die denn heute wieder gemacht? Dass ich,
das bin ich von 1 bis 10.
Genau. Bin ich heute verliebter in sie als gestern? Und fand ich sie heute hübscher als gestern? Sondern das ist so, man begegnet ihr dann und denkt sich so, oh mein Gott, warst du immer schon so unglaublich hübsch? Und daran merkt man halt dann, dass man dabei ist, sich zu verlieben. Und das müssen halt nicht irgendwie so bewusste, erkennbare Dinge sein, die einem so super in dem Moment klar sind, sondern es fühlt sich halt so an, dass irgendwie, ja, Schmetterlinge nicht nur im Bauch, sondern überall oder sowas in der Richtung. Und das kann halt zeigen, wie sich das entwickelt. Und so verwende ich vor allem Metaphern. Halt vor allem im wenn es um das Erleben geht. Und so Orte beschreibe ich eigentlich eher mit gefärbten Adjektiven. Also für Dinge außerhalb des Erlebens meiner Charaktere verwende ich eigentlich, lass mich überlegen, brauche ich eigentlich gar keine Metaphern. So, weil das, ja, das sind halt Dinge, und da habe ich Adjektive zur Verfügung, um damit zu spielen. Und ich denke mal, das wäre dann wahrscheinlich auch der Punkt, an dem es überladen würde, wenn ich auch noch die Umgebung über Metaphern beschreiben würde. weil es schon genug ist, dass in den Monologen der Charaktere und in den Inquits und in diesen Innendarstellungen eben schon diese hohe Dichte und zum Teil auch ziemlich komplexe, umfangreiche Metaphern, die nicht nur eben irgendwie ein Satz sind, sondern die Lehre ist was, das eine große Rolle spielt immer wieder und unterschiedlichste Dinge tut und eben darüber hinausgeht über, ja, da war der Sahnsee am Fuß des Berges, sondern auch ein Agens ein Stück weit in dieser Geschichte wird. Und ja, die Atmosphäre erzeuge ich mehr über gefärbte Adjektive und weniger über Metaphern. Ich meine, vielleicht
man muss sich ja auch verschiedene Dinge offen halten. Ne? Es ist ja alles nur ein Werkzeugkasten quasi.
Genau, also man kann es auch andersrum, man könnte es auch andersrum machen. Ich finde halt Metaphern für die Gefühlswelt durchaus sinnvoll, weil Gefühle sind halt extrem abstrakt. Das ist halt was Abstraktes. Und da kannst du eben nur sagen, okay, das fühlt sich so an, wie sich das da anfühlen würde. Und dann hoffst du, dass sich das da für deine Leserschaft in etwa genauso anfühlt wie für dich und dass dann darüber diese Kommunikation möglich ist. Und so. Um das halt lebendig zu machen, weil einfach nur zu sagen, er ist wütend, er ist traurig, er ist verliebt, da ist halt nicht so viel drin. Und das ist mir persönlich, ist das zu wenig für meine Schreibe. Genau. Und du?
Und ich so. Ich bin ja nicht so der monologlastige Typ, deswegen habe ich jetzt gerade mal so reflektiert, während du gesprochen hast. Ich hoffe, das nimmst du mir nicht übel, dass ich während du redest über das nachdenke, was ich als nächstes sagen will.
Du darfst jederzeit denken, das ist voll in Ordnung.
Also ich persönlich bin, glaube ich, eher doch so der Typ, der bildhafte Vergleiche halt vor allen Dingen für Locations und so gegen das White Room Syndrome halt irgendwie einsetzt. Mhm. Aber wie gesagt, mir macht es halt vor allen Dingen auch das Visualisieren Spaß, halt auch um so mal so ein bisschen. Mein Schwiegervater rief mich letztens an und wollte mit mir darüber sprechen, dass er jetzt die Versammlung gelesen hat. Mhm. Das macht mir immer so ein bisschen Herzklopfen, wenn sollte sowas tun, aber er wollte vor allen Dingen darüber sprechen, dass er ja noch nie festgestellt hat, wie unfassbar facettenreich die deutsche Sprache ist. Und ich mir dann dachte, naja gut, aber die Hälfte von dem Kram habe ich mir selber ausgedacht. Also von daher, also ne, so ein bisschen auch mit Neologismen spielen oder halt so Adjektivzusammenziehungen oder sowas, die man vielleicht irgendwie noch nicht so häufig gelesen hat. Das finde ich, macht mir immer Spaß. Oder auch gerade, wenn es halt so um kurze Texte geht. Ich habe mir hier in unserer Stichpunkteliste habe ich mir das qualmende Stachelschwein aufgeschrieben, weil das so in den letzten Wochen war das halt irgendwie so mein Highlight irgendwie, dass ich mir vorstellen musste, wie sieht eine abgebrannte Federboa aus. Und dann habe ich mir das vorgestellt, wie sowas aussehen würde. Du hast halt eine Federboa getragen in einem Kampf mit einem Drachen. Fragt nicht. Wir nehmen das als gegeben hin. Du hast eine Federboa getragen in einem Kampf mit einem Drachen. Und die ist
Queen, du trägst, was dir gerade steht.
Ja, genau. Und die ist jetzt halt so ein bisschen verkohlt. Und mir macht sowas Spaß, das dann zu visualisieren und mir zu denken, was wäre jetzt, also kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, was der Sinn und Zweck des Textes ist, aber meine Intention war jetzt irgendwie eine lustige Assoziation zu finden. Und dann habe ich mir gedacht, naja, so ein Federkiel, wenn der so abgeflemmt ist, dann bleibt ja meistens nur noch so dieses Hornstück übrig in der Mitte. Mhm. Und wenn das dann halt noch so ein bisschen qualmt, dann sieht das halt aus wie ein qualmendes Stachelschwein. Und das war dann halt so das zentrale Bild, um das es halt ging in diesem kurzen Absatz. Und das war halt einfach nur so, also in dem Moment war es halt mehr so ein Gimmick, weil es halt auch nur so ein kurzer Absatz war für irgendwie so eine Abenteuerzusammenfassung. Weil ich halt dachte, das ist halt so ein Bild, das kann der Leser halt irgendwie mitnehmen und sich halt kurz irgendwie so ein bisschen darüber schmunzeln oder auch nicht. Mhm. Aber es ist halt auf jeden Fall was dir im Gedächtnis bleibt. Manche Dinge, wie gesagt, funktionieren für mich auch dann in der Atmosphärenbeschreibung am besten, wenn sie beim Leser so ein bisschen konträr ankommen, also in der Versammlung, ohne jetzt zu spoilern, gibt es eine Szene, in der ein Haus verwüstet wird. Und der Point-of-View-Charakter empfindet das aber als toll. Während man normalerweise als Leser vielleicht die Assoziation oder die instinktive Reaktion haben könnte, dass halt irgendwie ein Haus zu verwüsten und halt Fensterscheiben zu zerschlagen und sowas halt vielleicht nicht so cool sein könnte. Ne, empfindet dieser Charakter das halt als so einen glitzernden Diamantenregen, diese ganzen zerbrochenen Fensterscheiben, die da so runterrieseln. Und das sind halt auch so Dinge, wo man halt über die Location-Beschreibung, über die Dinge, die halt gerade irgendwie so passieren und die der Charakter gerade so sieht, auch so ein bisschen Innenleben des Charakters darzustellen. Weil, ne, wie du halt schon gesagt hast, wie man halt Dinge wahrnimmt, sagt halt auch sehr viel darüber aus, wer man ist und wie man sich in diesem Moment fühlt. Ob man halt ein Charakter ist, der halt Zerstörung und Anarchie prinzipiell für großartig hält. Oder ob man halt eher so ein Charakter ist, der sich denkt, nein. Und wie gesagt, das dann halt vielleicht auch so ein bisschen vorauszusetzen, dass in der Leserschaft vielleicht die meisten Leute eher der Meinung sind, Fensterscheiben zu zerschlagen sind, ist vielleicht nicht so nett. Dann macht das natürlich auch was mit der Wahrnehmung, die Leserschaft von diesem Charakter hat. Eventuell. Aber vor allen Dingen hat man mal eine Aussage darüber getroffen, wie der Typ so drauf ist. So. Yep. Und ja, also wie gesagt, ich bin da halt gerne so ein bisschen experimentierfreudiger und visualisiere halt gerne so ein bisschen für Fortgeschrittene. Überlege mir dann, was für ein Bild könnte ich jetzt nutzen, um halt auch so eine gewisse... Um halt auf so eine gewisse Bilddatenbank auch beim Leser irgendwie zurückzugreifen, um halt irgendwas klarzumachen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, in den Bruchstücken gibt es halt irgendwo so ein Ding. Da hatte ich eine ein Einkaufszentrum beschreiben wollen, das halt nicht wirklich in diesen historischen Stadtkern passt. Und dann hatte ich halt die Metapher gewählt von einem Glasfrosch. Weil ne, zum einen ist halt da drin, dass halt diese Glasfassaden sich nicht halt wirklich gut in die historischen Gebäude einpassen, aber so ein Frosch ist halt auch geduckt und gedrungen und irgendwie so ein bisschen viereckig und hockt halt irgendwie ne, so relativ geduckt irgendwo rum. Und auf diese ganzen Assoziationen hatte ich es halt so ein bisschen abgesehen.
Deshalb heißt ja Jean-Baptiste Grenouille auch Jean-Baptiste Grenouille, weil Grenouille heißt Frosch auf Französisch oder Kröte.
Genau.
Und ja, genau.
Also so kann man halt auch mit so ein paar gezielten Bildern, die man so in das Hirn des Lesers manipuliert. Da haben wir auch bei der Atmosphäre-Folge haben wir ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es das Ziel sein könnte, darauf zu hoffen, dass das Kopfkino des Lesers das irgendwie so reproduziert, wie man es vielleicht gemeint hat. Das ist natürlich immer so ein bisschen, ne, nichts ist irgendwie sicher und man kann es nicht kontrollieren, aber man kann ja zumindest mal darauf hoffen. Ja. Das wäre so mein Nähkästchen an der Stelle. Das qualmende Stachelschwein.
Ja, ich meine, es ist ja auch ganz da wieder ganz gut, dass du eher so plottig schreibst und ich eher so charakterisch, weil wir nochmal Metaphern an ganz unterschiedlicher Stelle für unterschiedliche Zwecke verwenden. Das auch nochmal zeigt, wie vielseitig Metaphern sind. Also sie müssen gar nicht nur dazu dienen, irgendwie einen Text aufzublümchen, das war kein Adjektiv.
Na, das war ein Neologismus, aber das nehmen wir einfach mal mit.
Das wäre ein Verb gewesen. Auf blümeranter zu machen und blumiger zu machen, sondern kann Gefühle transportieren, kann eine Situation färben, kann einer Sache Comedy geben oder sie ernst machen und kann zeigen, wie der Perspektivcharakter die Dinge wahrnimmt. Also mit Metaphern ist sehr viel möglich. Ohne dass man dazu gleich so in mega ausgefallenes, überzogenes Zeug reingehen muss, wenn man das nicht möchte. Man kann, muss nicht. Man kann.
Man kann. Aber man darf nicht.
Jederzeit immer gerne, aber muss nicht.
Ist das denn dein Schlusswort oder möchtest du noch ein zusammenfassendes Schlusswort?
Ein zusammenfassendes Schlusswort dafür.
Also eigentlich hast du ja jetzt gerade schon alles, was wir gesagt haben, hervorragend zusammengefasst.
Ich dachte, danke.
Vielleicht möchtest du noch ein knackiges Zitat loswerden oder so, wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich darauf anlege, dass man mich nicht zitieren kann.
Das stimmt.
Von daher, ja, Metaphern sind so ein bisschen die Farbe im Farbkasten. Und ja, damit kann man bunt machen, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Und bei Metaphern, ich stehe zu meiner Aussage, dass es, was Metaphern angeht, eigentlich nur Grauzone gibt. Weil, ja. Also, ich meine, ne, man kann einen Text auch mit Klischees überladen, aber selbst da gibt es Leute, denen gefällt das und die finden das gut. Also mach halt. Es gibt
einfach nur machen.
Es ist alles eine einzige Grauzone, wobei Grauzone natürlich auch eine Metapher ist.
Das stimmt.
Eine Grauzone der bunten Metaphern. Eine Regenbogenzone. In dieser sprachlichen Regenbogenzone. Genau. Ob ihr am einen oder am anderen Ende des Regenbogens sitzt, es ist immer ein Topf Gold zu finden.
Oh.
Entschuldigung, es tut mir leid.
Das macht überhaupt nichts. Wir haben eine Folge zu Metaphern, da kann man auch immer ein bisschen tiefer in die Kiste greifen, finde ich.
Genau, also.
Soll ich dann mal kurz erzählen, was wir nächstes Mal machen?
Ja, tu das doch.
Ich habe es schon wieder geschafft, nicht zu sagen nächste Woche. Ich bin ganz stolz auf mich. Nach so 2 oder 3 Jahren werde ich es irgendwann mal gelernt haben. Gut, 2.
Wir machen so ein, weißt du, wir machen so ein
Podcast, nicht jede Woche erscheinen.
Wir machen so einen Counter, so und so viele Aufnahmen. Weißt du, wie das ist? So und so viele Tage ohne Unfall haben wir dann so einen Counter, so und so viele Aufnahmen, ohne dass Ela sagte nächste Woche.
Ja, genau.
Und wenn du es wenn du es dreimal hintereinander schaffst, dann kriegst du
ein Gummibärchen.
Genau.
Juhu.
Ein Gummibärchen. Ja.
Okay. Alles klar. Also, nächstes Mal haben wir schon Ende Juni und deswegen haben wir uns gedacht, wäre ja vielleicht nochmal eine Folge zu Zielsetzungen, Selbstmanagement und kreativem Burnout opportun. Weil ja dann auch schon wieder Camp Nano ansteht im Juli. Natürlich hätte man das auch irgendwie kurz vor NaNoWriMo nochmal machen können, aber dass wir eine Folge dazu machen, heißt ja nicht, dass man nie wieder irgendwie darüber reden kann. Aber wir wollten einmal eine große, allumfassende Weisheitenfolge dazu machen. Wie ist das mit der Produktivität? Wie ist das mit der Zielsetzung? Wie ist das mit dem Selbst- und Zeit- und Zielmanagement und so? Und im besten Fall, wie vermeidet man ein kreatives Burnout? Und vielleicht auch so ein paar Erfahrungsberichte aus eigener Erfahrung, wie man wieder rauskommt, wenn es dann schon zu spät ist. Wie immer, aus unserem eigenen Nähkästchen geplaudert, aber wir hoffen, dass es trotzdem hilft.
Genau.
In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.